Innovations-Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und unsere Projekte.
Heute sitzen wir hier im Podcast mal auf einer Schulbank. Und zwar nicht irgendeine Schulbank, sondern die digitale Schulbank. Unser Thema heute: smarte Lehrer, kluge Schüler. Mit KI-Chatbots das Bewusstsein für Cybersicherheit stärken. Dazu spreche ich zum einen mit Frau Tanja Bossert aus dem Hessischen Innenministerium und Herrn Professor Dr. Michael Massert von der Hochschule Darmstadt. Zusammen hatten wir in den letzten 2 Jahren ein innovatives Forschungsprojekt, was gleich mehrere Welten einen sollte. Auf der einen Seite eine digitale Lernplattform, KI-Chatbots, Gamification-Elemente und auf der anderen Seite die Awareness in Bezug zu Cybersicherheitsthemen zu stärken. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Hessen Cyber Competence Center im Hessischen Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Dort gibt's das Referat Prävention, Innovation und Schulung. Und die Forschungsförderung, die wir unter anderem aus diesem Referat betreiben, beruht immer auf einem Ökosystem, also dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Frau Bossert, Sie leiten im Innenministerium das Referat Informationssicherheit. Die Stichwörter Awareness und Cybersicherheit, die fallen in diesem Zusammenhang bestimmt öfters. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Lage ein zu diesem Thema? Ist diese anfängliche Skepsis der Akzeptanz gewichen?
Ich glaube, vordergründig kann man sagen, dass natürlich auf allen Ebenen eine Awareness angekommen ist, dass die Informationssicherheit eine wichtige Rolle spielt in der Arbeitswelt und auch im Privaten. Allein aufgrund der Tatsache, dass die Einschläge von Sicherheitsvorfällen, Angriffen und so weiter immer näher kommen und man ja auch in den Medien immer öfters dazu schlimme Informationen hört. Also insofern, eine Betroffenheit ist immer mehr da. Was ich leider nicht sehen kann, ist, dass am Ende auch wirklich entsprechend gehandelt wird. Also das ist, auf der einen Seite ist es greifbar, auf der anderen Seite ist es teilweise wahrscheinlich so abstrakt für manche Menschen, die nicht direkt damit zu tun haben, dass an vielen Stellen noch dieses Gefühl herrscht, das passiert den anderen, aber mir kann es nicht passieren.
Und wie genau fördern Sie denn diese Awareness auf den Ebenen?
Also wir sind ja zum einen im Innenministerium in der Landesverwaltung für Informationssicherheit der ganzen Landesverwaltung zuständig. Wir haben auch eine Zuständigkeit im Innenressort und im Innenministerium, also im Haus selber, und haben da diverse Awareness-Maßnahmen schon umgesetzt. Also sowohl was die ganze Landesverwaltung betrifft, als auch was das Haus an sich dann betrifft. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Ansätze. Wir haben verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um auf allen Ebenen zielgruppenspezifische Schulungen durchzuführen und auch Awareness-Maßnahmen durchzuführen. Da ist es natürlich wichtig, dass nicht so ein Effekt entsteht, dass die Mitarbeiter sagen, ach, schon wieder so eine Maßnahme, das habe ich doch letztes Jahr erst gemacht. Deswegen ist es eben maßgeblich, dass wir verschiedene Formate von Awareness-Maßnahmen umsetzen. Also einmal eine Grundsensibilisierung, das haben wir tatsächlich fürs gesamte Innenressort zum Beispiel durchgeführt. Das heißt, wir haben interaktive Online-Schulungen angeboten für 27.000 Mitarbeiter, tatsächlich mit Schulungsdienstleistern, die dann eine Gruppe von Mitarbeitern jeweils geschult hat. Wir haben aber auch ganz spezifische Dinge umgesetzt. Zum Beispiel haben wir für Administratoren CyberRange-Maßnahmen durchgeführt, wo es wirklich darum ging, einen Angriff direkt mal abzuwehren, dass tatsächlich die Administratoren da auf einer Ebene geschult wurden, die der normale Otto-Normalverbraucher niemals hätte machen können. Also da gibt's ganz viel, aber wir haben natürlich da auch noch ganz viel Potenzial nach oben, und da würde ich dann auch auf den Kollegen verweisen und auf das Projekt mit dem Chatbot, das ja dann initiiert wurde.
Können Sie uns da mal einen Einblick geben? Was kann so der normale Bürger draußen denn tun, um seine Awareness da so ein bisschen zu stärken in Bezug zu Cybersicherheitsthemen?
Um die Awareness zu stärken oder geht es jetzt um Maßnahmen an sich, um sich sicher zu verhalten?
Maßnahmen, um sich sicher zu verhalten, ja.
Ja, also das sind die Klassiker. Einmal haben wir das, was der normale Nutzer tagtäglich erlebt, sind nach wie vor Dinge, wo es auf Social Engineering ausgeht. Also wir haben nach wie vor Mails, in denen über die versucht wird, Angriffe auf die normalen Nutzer durchzuführen. Also da klar ist es wichtig, bestimmte Verhaltensweisen sich anzutrainieren und zu sehen, dass man irgendwelche Mails bekommt, nicht sofort überall draufklickt oder so. Das ist zwar ein alter Hut schon, aber nach wie vor aktuell. Dann geht es auch darum, sich compliant zu verhalten. Also gerade in der Landesverwaltung gibt es natürlich bestimmte Vorgaben, die man nur organisatorisch und nicht technisch leisten kann. Das heißt, man muss wegkommen von dieser Idee, die IT schützt mich schon, Virenschutz wird alles richten und Firewall-Systeme und so weiter, sondern man muss sich halt eben auch entsprechend verhalten und immer nochmal sich selbst überprüfen, wenn in der IT, bei der IT-Nutzung Dinge passieren, die einem vielleicht komisch vorkommen oder so, dass man nicht einfach sagt, ja, passt schon, sondern sich nochmal Gedanken mehr darum macht, ob das jetzt eventuell vielleicht mit einem Verhalten zusammenhängen kann, das auf einen Sicherheitsvorfall oder auf einen Angriff hinweisen könnte. Ja. Also sich regelkonform auch wirklich verhalten und das ernst nehmen, was an organisatorischen Vorgaben im jeweiligen Verantwortungsbereich vorgegeben ist.
Das klingt jetzt alles erstmal relativ simpel und total nachvollziehbar, wie Sie das beschreiben. Mhm. Und trotzdem hatten Sie eingangs gesagt, dass Sie merken mit diesem Jein, wie Sie es beantwortet haben, dass es doch viele immer noch dieses Gedankengut haben, das passiert den anderen. Mhm. Woher meinen Sie denn, kommt das, weil wir benutzen ja alle solche internetfähigen Geräte, sind digital vernetzt etc. Woher kommt denn dieser Gedanke, das trifft mich nicht?
Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es zu abstrakt ist. Und also zum einen denken viele, was kann ich schon tun? Also entweder ist das sicher, also durch Virenschutz und die Dinge, die sich jeder vorstellen kann. Damit hat aber ein Endnutzer nichts zu tun, ja, ob ein vernünftiger technische Schutzmaßnahmen umgesetzt sind oder nicht bei den Dingen, die man so verwendet. Also in der Regel nicht zu Hause, vielleicht für seinen eigenen Router, ja, den sollte man updaten. Aber reden wir mal von der Arbeitswelt. Das sind ja nicht die Endnutzer, die sich um die technische Sicherheit kümmern. Früher war es so, man hatte für die Arbeit einen Stift, ein Papier, einen Ordner und vielleicht noch einen Aktenschrank und dann ein Telefon. Damit konnte man eigentlich all seine Arbeiten und seine Verwaltungsprozesse oder Geschäftsprozesse erledigen. Heutzutage ist zwar vordergründig alles einfacher, weil man hat einen Rechner und da sind dann alle möglichen Programme drauf, die man dann nutzen kann. Im besten Fall hat man ein Passwort und kann sich auf allen Systemen mit diesem einen Passwort auch noch anmelden. Also eigentlich alles ganz einfach. Dahinter steckt aber eine maximale Komplexität. Also jedes Programm, das man hat, kann theoretisch durch eine andere Stelle verantwortet werden. Es gibt unterschiedliche Risiken. Dadurch, dass wir eine maximale Vernetzung haben oder die immer weiter ausbauen, sind Abhängigkeiten gegeben zwischen den kleinsten und den unwichtigsten und den wichtigsten Programmen. Dann haben wir den Anschluss ans Internet. Das heißt, im Grunde kann irgendwo in China jemand zu Hause sitzen im Wohnzimmer und versuchen, auf die Verbindung zuzugreifen, die zum Beispiel in der Landesverwaltung bei irgendeinem Endnutzer dann endet. Diese Komplexität kann ein Endnutzer sich überhaupt nicht vorstellen. Dass man mit einem Feuerlöscher schnell mal im Büro ein kleines Feuer löschen kann, das versteht jeder. Und deswegen versteht auch jeder, dass man vielleicht in bestimmten Bereichen einen Feuerlöscher haben muss, dass man seine Bürotür oder seinen Schrank abschließen muss, wenn da vertrauliche Dinge drin liegen und so weiter. Das kann jeder Mensch sich gut vorstellen und deswegen haben die Menschen das wahrscheinlich auch eher akzeptiert früher. Das, was heute zu tun ist, ist halt so hochkomplex, dass man das schwierig verstehen kann, behaupte ich mal, oder nicht wirklich diese Akzeptanz da nicht ist und eher gedacht wird, das ist etwas, da kann ich mich ja gar nicht drum kümmern, das müssen andere tun. Und dass deswegen eben oftmals nicht entsprechend gehandelt wird. Also zum einen eine Ohnmacht vielleicht, dass man denkt, was ich tue, kann ja gar nicht so eine große Auswirkung haben. Gepaart mit diesem Unverständnis, weil es eben eine maximale Komplexität ist. Und vielleicht dann noch die Tatsache, dass der Schaden so enorm sein kann, dass es schon fast so ein katastrophales Szenario ist, das sich auch keiner vorstellen möchte. Ja, das ist so, was der Ursprung davon sein kann. Und natürlich haben wir auch die Tatsache, dass vordergründig andere Dinge immer wichtiger sind. Ne? Also die Bequemlichkeit, das eingeübte Verhalten und sagen wir jetzt mal, wenn es darum geht, dass Vorgesetzte Ressourcen bereitstellen, werden die natürlich eher bereitgestellt für Dinge, die man hinterher auch sehen kann. Also Personal und Finanzressourcen und so weiter, als einfach Ressourcen da reinzustecken, dass ein Status gehalten wird, also dass kein Angriff passiert. Das sieht man nicht, das schöne Ergebnis.
Ja, prima. Vielen Dank für den umfassenden Einblick. Und genau in diesem Dschungel haben wir uns dann Fragen gestellt. In unserem Ökosystem gibt es ja auch immer eine Forschungsseite. Ohne die könnten wir ja keine Forschungsförderung Cybersicherheit betreiben. Und der Weg zu dieser Forschung ist auch für uns gar nicht weit, sondern führt uns direkt an die Hochschule Darmstadt. Herr Professor Dr. Massert, Sie sind Professor für Telekommunikation, IT-Sicherheit und Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Informatik. Gemeinsam hatten wir mit Ihnen das Forschungsprojekt IT-Awareness-Lernplattform mit KI-Chatbots. Als wir das erste Mal über dieses Themenfeld gesprochen haben, da war es Sommer 2020. Das ist nun 4 Jahre her. Sie waren unter den ersten 3 Projekten, die wir damals über diese neue Förderrichtlinie Cybersicherheitsforschung in Hessen unterstützt haben. Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Haben wir mit dem Thema damals den Puls der Zeit getroffen?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Wenn wir uns zurückerinnern, dann war da die Corona-Zeit. Die notwendigen IT-Awareness-Schulungsmaßnahmen konnten nicht durchgeführt werden, weil man nicht mehr in Präsenz zusammenkommen konnte. Da ist eigentlich die Idee in Ihrem Hause geboren worden. Kann man da nicht durch Online-Schulung was machen? Und dann waren wir die Ersten, die, glaube ich, mit der Idee kamen, wir könnten ja da zusätzlich KI-Chatbots einsetzen. Also eine Online-Lernplattform, dass jeder über Internetzugang erreichen kann und dort die Lerninhalte reintun in Form von Gamification-Elemente durch den KI-Chatbot halt in natürlicher Sprache. Ich stelle Fragen, ich bekomme Antworten. Ja, das war eine sehr gute Idee, die wir bis heute weiterverfolgen, ja. Wir sehen ja im Moment, die kritischen Infrastrukturen sind deutlich erweitert worden. Da zählen jetzt auch Transport und Logistik zum Beispiel drunter, Krankenhäuser etc. Wir sehen, dass das immer mehr angegriffen wird und wir müssen uns auf 2 Trends einstellen. Das eine ist, die Angreifer werden natürlich immer besser und setzen jetzt zum Beispiel auch KI ein. Also ein Beispiel, eine neue Sicherheitslücke in irgendeinem Produkt, das Sie in Ihrem Hause benutzen, wird bekannt. Und die Angreifer sind nun durch diese fortgeschrittenen KI-Methoden in der Lage, das innerhalb von Stunden auszunutzen. Also die Angriffsgeschwindigkeit nimmt enorm zu. Früher brauchte man Tage oder Wochen oder Monate, ja, bis man diese Sicherheitslücke, okay, die kann ich so angreifen und gut ist. Die andere Sache ist, wir sehen auch eine Skalierung in der Breite. Das bedeutet, die Angreifer führen eine Liste, wer all dieses Produkt hat. Welche einzelnen Ministerien, Verwaltungen, kritische Infrastruktur das im Einsatz hat und kann diesen Angriff komplett in die Breite skalieren. Also mehr Angriffe und viel schneller. Das ist ein Trend, dem wir uns wirklich stellen müssen.
Ja. Und das heißt, wenn es schneller geht, müssen wir auch schneller reagieren können. Und dann sind wir wieder bei der Awareness zu Cybersicherheitsthemen, diese zu schulen. Ja. Und der Ausgangspunkt damals für das Forschungsprojekt war ja die Frage, wie wirksam ist denn so eine Lernplattform für den Entwicklungsstand im Bezug zu Cybersicherheitsthemen? Ne? Das heißt, ich kann, oder jetzt haben wir uns damals die Frage gestellt, auf verschiedenen Ebenen. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die wir angesprochen haben mit diesem Projekt, von Laien bis hin zum Experten, ja, also in verschiedenen Abstufungen. Und dann konnte man nachher auch schön die Entwicklung sehen, wo war denn der Lernzuwachs an bestimmten Stellen? Ja? Und Ausgangsfrage war natürlich, das mit einem Chatbot, also einem KI-Chatbot zu initiieren. Und um diesen Chatbot selber haben wir ja dann, oder vielmehr Sie, von der Forschungsseite eine ganze Lernplattform gebaut. Ja. Können Sie dazu dem Prozess nochmal was sagen, wie Sie da vorgegangen sind?
Also die Forschungsfrage, Sie haben sie sehr, sehr gut zusammengefasst. Kann ich durch den Einsatz von KI-Chatbots eine Wirksamkeit bei IT-Awareness-Schulung nachweisen? Ja, dafür sind wir angetreten. Und die Antwort ist ja, kann man. Also ich sehe das als zusätzliches Angebot. Ich bin ein großer Liebhaber und Verfechter von Präsenzunterricht und Schulung. Also ich will meinen Studierenden heute auch noch in die Augen gucken können und freue mich, wenn wir zusammenkommen und uns in Seminaren oder so weiter treffen. Aber als zusätzliches Angebot diese Online-Schulung, die sie dann halt selber besuchen können. Wenn sie mal eine Viertelstunde Zeit haben, warten auf den Bus, loggen Sie sich mal schnell ein und machen vielleicht eine kleine Lektion. Und die Möglichkeit, dass man halt in natürlicher Sprache fragen kann und kriegt dann Antworten drauf, ist natürlich ein sehr schönes zusätzliches Mittel. Wir haben es an verschiedenen Testgruppen ausprobiert. Also bei Laien haben wir natürlich die besten Ergebnisse. Wir untersuchen immer auf Lernzuwachs und auf Usability, also wie gut ist es zu benutzen. Wir versuchen immer beide Dinge zu optimieren und immer besser zu machen. Es gibt ja auch völlig verschiedene Arten von KI-Chatbots, muss man sagen, ja. Heute kennt jeder ChatGPT zum Beispiel generative Modelle. Ja, sie prompten da was rein, sie stellen ihre Fragen und die Kontexte rein und dann kriegen sie eine Antwort generiert, die sehr, ja, so ist das jetzt, ja. Manchmal halluziniert er und erfindet was. Das ist natürlich im Cybersicherheitsbereich sehr kritisch, kann ich sagen. Also wenn Sie da einem IT-Administrator, der jetzt hier für die Sicherheit der Anlage gerade verantwortlich ist, einen falschen Rat geben und er macht das und es entsteht ein großer Schaden, ja, wer haftet dann? Ja, dann haben Sie sofort eine rechtliche Haftung drin. Also das, was Sie rausgeben als Empfehlung, ist wirklich ernst zu meinen.
Ja. Das heißt, das war ja auch eine der Grundlagen. Ne? Sie sind vorgegangen, also ganz kurz noch, Sie haben eben gesagt, natürliche Sprache. Sie füttern den Chatbot mit einer natürlichen Sprache. Was genau meint das denn?
Naja, es ist nicht mehr so, wie wir damals gegoogelt haben. Wir geben ein Stichwort ein, sagen wir mal Trojaner oder Ransomware, das nicht jedem Laien gleich verständlich ist, sondern sie fragen ganz normal, wie sie Menschen fragen, ja, wie wir uns nun hier die Bälle zuwerfen, die Frage und Antworten. Genauso können sie mit dem Chatbot umgehen.
Also beispielsweise, was ist Ransomware und ja, genau, was muss ich beachten? Genau. Und das formuliere ich als Frage in diesen Chatbot hinein und dann kommt vom Chatbot die entsprechende Antwort.
Richtig. Wir haben jetzt in der ersten Ausbaustufe einen Chatbot gebaut, der versucht, ihre Frageabsicht zu erkennen, den Intent, und gibt ihnen dann eine vorgefertigte, gut formulierte, 100% korrekte Musterantwort raus. Also wir nutzen ein neuronales Netz für die Erkennung ihrer Frageabsicht, versuchen ein Mapping zu machen und geben ihnen dann eine Musterantwort raus. Den Weg sind wir erstmal gegangen, um uns vor diesem Haftungsproblem zu schützen.
Genau. Sie hatten es ja eben gesagt, dass wenn jetzt ein Administrator oder irgendein anderer Nutzer eine Frage stellt und dann eine Antwort bekommt und danach vorgeht, ne? Sie wollten sich jetzt der Haftung sozusagen das also sicher machen auf Ihrer Seite. Was war denn da die Grundlage, wie Sie diesen Chatbot gefüttert haben? Also auf welcher Grundlage kamen die Infos?
Ja, man muss tatsächlich dieses neuronale Netz gut auf diese Fachworte antrainieren, ja. Da gibt es verschiedene Prozesse, die man machen muss. Das sind ja Maschinen. Also sie haben kein Gehirn wie wir, sondern dann werden die Wörter in einzelne Tokens zerlegt. Sie werden verkürzt. Ja, letztendlich rechnen Computer immer auf ihrer Bit- und Byte-Grundlage, also 0 oder 1 mal übertrieben gesagt. Und dann werden aufgrund der verkürzten Tokens, wie man sagt, also stellen Sie sich einen Text vor, der wird in jedes einzelne Wort zerlegt. Diese Worte sind vielleicht dann noch zu lang. Da braucht man vielleicht nur die ersten paar Buchstaben, um sie zu erkennen. Das wird dann auch verkürzt, weil weniger Speicherplatz. Und dann, wenn man zum Beispiel Vater und Mutter kommt immer mit Kind oder Tochter und Sohn zusammen, ja, so werden dann die Wahrscheinlichkeiten zusammengebastelt. Und wenn sie mit Ransomware kommen, sind dann da also viele Zusammenhänge schon da und man muss eventuell vielleicht auch noch über, sie geben es ja im Moment ein, da muss man Rechtschreibfehler irgendwie mit abfangen, eventuell auch Dialekte mit abfangen. Also das ist gar nicht so ohne. Wir haben ja auch während der Untersuchung festgestellt, junge Menschen fragen durchaus anders als ältere Menschen. Wir haben das zielgruppenspezifisch mal ein bisschen untersucht. Der generelle Trend, die jungen Menschen hauen da wirklich mit vielen Abkürzungen rein. Also die verwenden viel weniger Zeichen und Buchstaben, als ältere Menschen das tun können. Ja, also insofern, so unterschiedlich wir Menschen sind, so muss der Chatbot damit ein bisschen klarkommen. Das ist gar nicht so leicht. Deshalb muss er wirklich gut antrainiert werden. Es reicht nicht, dass man ihm nur eine Frage und die Musterantwort, die müssen sie dann 10-fach, 20-fach variieren.
Das heißt, auch Gamification war für Sie eines der großen Stichworte, die auch mich, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich sehr überzeugt haben. Das heißt, man hatte auch so ein bisschen den Anspruch, sich so eine kleine Challenge auch zu stellen. Können Sie so ein bisschen was zu diesen pädagogischen Kniffen innerhalb dieser Lernplattform sagen?
Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich erstmal festgestellt, Laien, denen fällt es schwer, überhaupt Fragen zu stellen. Ja, wenn sie noch gar nichts aus einem Bereich wissen, wie wollen sie dann da fragen? Also wenn sie mal von Malware gehört haben, können sie die Frage stellen, was ist Malware? Ja, also da haben wir sehr früh die Idee gehabt, zusätzlich vielleicht eine Mindmap anzubieten. Also sie wählen sich ein Thema auf unserer Online-Lernplattform aus, sagen wir Malware oder Phishing oder Trojaner. Und dann kommen sie auf eine Webseite und dann können sie eine große Mindmap sehen. Und die gibt ihnen viele Anreize, was sie fragen können. Also es ist quasi schon so eine strukturierte Darstellungsform in grafischer Art von diesem Thema. Und dann haben sie nebendran ihren Chatbot, den sie fragen können, oder wir können natürlich auf dieser Webseite noch zusätzliche Fotos, Lernvideos, Erklärvideos reinstellen. Und die Gamification-Aspekte dienen wirklich dazu, die intrinsische Motivation anzusprechen. Also wir haben uns für das Hexat-Spielertypen-Modell entschieden. Das unterscheidet wenigstens mal 6 verschiedene Spielertypen. Die erfassen wir bei jedem User zu Beginn. Und dann ist unser Ehrgeiz, dass wir ein auf ihren Spielertyp angepasste Lernumgebung ihnen geben. Ja, das ist neu. Das ist der pädagogische Gedanke dahinter. Es bekommen nicht alle dasselbe. Also man könnte ja auf einer Lernplattform, hier habt ihr alles, nimm dir doch, was dir gefällt. Also hier ist ein Erklärvideo, da ist deine Mindmap, da ist ein Chatbot, könnte man ja alles da draufstellen und die Leute selber wählen lassen. Aber wir wollen es noch einen Tick besser machen, indem wir vorher halt ihre Spielertypenausprägung erfassen und dann zielgerichtet auf ihren Spielertyp ihnen diese Angebote machen. Da sind natürlich auch gerade bei den Gamification-Elementen große Unterschiede, was den einen fasziniert und bei der Stange hält und ja.
Und genau das haben wir ja an dem Forschungsprojekt auch bewiesen, dass eben diese Wirksamkeit dieser Lernplattform wirklich auch wissenschaftlich bewiesen wurde. Ja, es hat funktioniert, es hat die Leute stärker reingezogen, es hat den Lernzuwachs auch gefördert. Das hat man durch diese ganzen verschiedenen Ebenen der Nutzergruppen auch gemerkt. Und von daher sagen wir ja auch, das Projekt selber, was wir jetzt gefördert haben vom Innenministerium, hat ja leider nur 2 Jahre gedauert. Das ist ja wie so eine Art Grundlagenforschung. Und das System hat ja funktioniert und deswegen haben wir auch gesagt, wir empfehlen das Projekt auch weiter im Land Hessen. Und zwar gibt es da ein Förderprogramm Distral vom Hessischen Digitalministerium aus und da haben Sie sich auch erfolgreich beworben, Herr Professor Dr. Massert. Erzählen Sie doch mal ganz kurz so einen kleinen Ausblick in die Zukunft von der Grundlage unserer Förderung aus dem Innenministerium. Wie geht's jetzt weiter?
Ja, zum Glück war dieses weitere Förderlinie noch da, diesmal beim Digitalministerium. Das geht nun auf Validierungsforschung und Gründungsvorhaben. Es ist also speziell für diesen Bereich und wir haben uns angestrengt, es sehr, dass wir das nochmal validieren müssten. Was zum Beispiel neu hinzugekommen ist, sind die Ideen, nachdem wir bewiesen hatten, dass das mit den Chatbots eine große Wirksamkeit entfaltet, da war ja noch keine Personalisierung drin. Wir sind jetzt diesen neuen Schritt gegangen und haben darüber nachgedacht, wie sieht eine Lernplattform der nächsten Generation aus? Und da muss unbedingt diese Personalisierung auf den Nutzer und die Lernumgebung, die sich auf den Nutzer anpassen, reinkommen. Und das haben wir in diesem zweiten Forschungsskizze beschrieben. Das ist ein zweistufiges Verfahren. Man schreibt erstmal alle Ideen in der Skizze auf. Das sind so 15 Seiten. Und dann guckt da eine Jury drüber. Und wenn es da Bestand hat und die sagen jetzt aber mal den kompletten Projektplan, man muss sich das so vorstellen, dass die Projekte inzwischen komplett durchgeplant sind mit Kostenkalkulation, mit Arbeitspaketen, mit allem drum und dran. Und so habe ich für ein Team von 5 Vollzeitentwicklern nochmal Forschungsgelder bekommen. Unglücklicherweise in der momentanen Lage haben wir erst 2 Entwickler, die das gerade vorantreiben, plus ich und Studierenden und Projekte, die wir dann an der Hochschule machen, die uns dann noch ein bisschen mehr füttern. Aber die neue Sache ist tatsächlich, wir haben jetzt diese Spielertypen drin, wir haben sie erfasst und jetzt müssen diese Anpassungen auf den Spielertyp kommen.
Also dieses Personalisierte, ja?
Ja, eben.
Das war ja eine der Herausforderungen, die wir in unserem Projekt vom Innenministerium herausgefördert ja festgestellt haben. Es gibt ganz viele Erfolge, die diese Lernplattform aufweist, aber man muss natürlich auch diese KI-Chatbots kontinuierlich verbessern, ne? Man muss sie personalisieren, individueller machen und das ist ja das, was Sie jetzt beobachten und versuchen zu entwickeln in dieser Lernplattform der zweiten Generation. Mhm. Wir können ja im Bereich der Forschungsförderung, die wir betreiben, ja nur Grundlagen schaffen. Wir können ja versuchen, Türen zu öffnen. Wir entwickeln ja keine Produkte danach. Das heißt, es ist zwar schon eine Lernplattform rausbekommen, die man an der Bushaltestelle nutzen könnte, ja, allerdings für einen recht begrenzten Umfang. Ja. Das heißt, in 2 Jahren, was kann man da entwickeln? Ganz vieles, ja, aber natürlich nicht in ein Produkt zur Marktreife zu führen. Und von daher drücken wir jetzt an der Stelle auch die Daumen, dass das in dem Anschlussprojekt über Distral, über die Förderung Distral, auch wirklich zu einer Gründung kommt und dass nachher dieses Produkt auch irgendwo mal verfügbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wir strengen uns gerade sehr an und sehen auch weitere gute Erfolge. Ja, also wir haben unsere 6 Spielertypen identifiziert und entwerfen gerade, wie diese speziellen Ausprägungen implementiert werden. Also ich skizziere es Ihnen mal, wenn Sie ein Player sind, dann sind für Sie vielleicht Ranglisten, Punktesysteme, solche Belohnungen oder Sie kriegen Abzeichen, Pokale, sind Ihnen wichtig. Wir haben aber auch die sozialen Typen zum Beispiel. Der Socializer, der sich gerne mit anderen Menschen austauscht, lieber im Team arbeitet, dem müssen wir ganz andere Werkzeuge zur Verfügung stellen. Dann haben wir auch so Typ wie Philanthrop. Auch das ist ein sehr gutmütiger Mensch, der eigentlich uneigennützig gerne anderen hilft und so. Und der ist gar nicht auf so Punkt und Pokale scharf, ja. Dann haben wir den Shiva, ja, der will vielleicht Dinge erreichen, er will das Zertifikat jetzt machen, er will diese Schulung, er will das für seine Bewerbung, für seine Kompetenz, will er jetzt erreichen. Wir haben aber auch so schwierige wie Disruptoren. Ja, Disruptoren, die muss man besonders auffangen, die testen gerne die Grenzen des Systems aus und würden es auch crashen, wenn sie es können. Ja, also auch da finden so unterschiedliche Menschen. Natürlich ist das eine sehr grobe Klassifikation, nur 6 Spielertypen, wir sind viel reichhaltiger, aber es ist der Anfang. Damit starten wir also. Der User kommt, er macht diese Einordnung nach Spielertyp-Ausprägung und dann kriegt er erstmal diese Angebote. Es kann ja sein, dass wir ihn nicht komplett getroffen haben. Ja, er hat einfach bei den entscheidenden Fragen nicht gut aufgepasst oder war im Stress, hat es nicht optimal gemacht. Wir brauchen ja dann auch die Möglichkeit, dass das System sich weiter anpasst. Ja, oder wir müssen ja dann, was fällt ihm leicht, was fällt ihm schwerer? Wo sind noch wirklich Lücken und Mängel, ja? Das müssen wir dann auch quasi über die Zeit mittracken, um ihm entsprechende Angebote zu machen. Also durch KI ist heute viel möglich. Es ist viel mehr als nur KI-Chatbots. Wir haben quasi dahinter, wollen wir auch eine Intelligenz bauen, dass dann eben zwar mit diesen Spielertypen der Personalisierung und den Lernumgebungen, die angepasst werden, startet, das ist noch regelbasiert, weil ich habe ja den Spielertyp ermittelt und nach der Regel wäre jetzt dies das beste Angebot für Sie. Aber das kann sich ja mit der Zeit ändern. Oder was Sie immer gerne auswählen als Spiel, ist nicht unbedingt das, wo Sie am meisten lernen.
Das ist ähnlich wie so ein Erste-Hilfe-Kurs. Man macht den damals zum Beginn des Führerscheins, ja, und dann machen dann viele lange Zeit gar nicht mehr. Und auch sowas muss man ja immer wieder trainieren, ja, damit man up to date bleibt. Auch die Herangehensweisen ändern sich jetzt nicht nur in der Erste Hilfe, sondern natürlich auch in der Cybersicherheit. Und dafür ist ja auch unsere Forschungsförderung da, um eben den Blick nach vorne zu wenden, ja, und zu schauen, was könnte uns da in Zukunft erwarten. Und da geht dann das hessische Innenministerium auch aktiv ran und sagt, das sind Themen, die wir besonders beforschen wollen oder erforschen lassen wollen. Und wer mehr wissen will zum Prozess rund um die Forschungsförderung Cybersicherheit und die damit verbundenen Projekte, die vom hessischen Innenministerium heraus unterstützt werden, der kann gerne auch in die anderen Folgen dieser Podcast-Serie reinhören oder unsere Webseite besuchen. Alle Details dazu befinden sich natürlich in den Shownotes der Folge von hier. An dieser Stelle sage ich Dankeschön, Frau Bossert, Dankeschön, Herr Massert, für Ihre Zeit und für das schöne Gespräch. Und dann sage ich an der Stelle auf Wiederhören.